Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexen, Teufel und Kanonen. Ja, in den letzten Folgen haben wir uns ja vorrangig mit dem Krieg, mit den Schauplätzen und auch mit dem Glauben damals beschäftigt. Und heute kommen wir zu einem Thema, was ja auch schon im Titel unseres Podcasts steckt, nämlich zu den Hexen. Bei mir wieder der Matthias, unser Autor der historischen Trilogie. Aber nicht ganz bei mir, uns trennen tatsächlich mehrere tausend Kilometer aktuell. Aber trotzdem herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Markus und herzliche Grüße aus Mallorca und willkommen an alle, die wieder mit uns in die Vergangenheit reisen. Ja, und heute geht's um, wie du schon angekündigt hast, Angst, Wahn und Feuer und um eine Zeit, in der man glaubte, das Böse bekämpfen zu müssen und dabei das Menschliche verlor.
Genau. Matthias, jeder hat ja schon mal von Hexen gehört. An dem Tag, wo wir jetzt aufnehmen, ist morgen ja sogar Halloween. Da werden wir vielleicht auf den Straßen auch wieder die eine oder andere Hexe treffen. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, gab es denn Hexen wirklich? Was ist da dran? Oder ist es tatsächlich nur ein Mythos?
Es ist ein Mythos, dass Hexen Zauberkräfte hatten, dass sie fliegen können, dass sie das Wetter verändern, Menschen und Tier durch Hand auflegen oder durch Zaubersprüche töten, unfruchtbar machen, impotent, dass Hexen mit dem Teufel buhlen. Das alles sind Mythen, die aber von der Kirche sehr stark mit Bildern und mit Predigten genährt wurden. Es gibt unzählige Darstellungen, die davon zeugen, und Kanzeln der Klöster und der Kirchen prügelten wortgewaltige Prediger den Gläubigern diesen Mythos ein. Es ist aber kein Mythos, dass viele Menschen wegen der Hexerei gefoltert und getötet wurden.
Es gab ja auch tatsächlich Männer und Kinder, die Opfer waren, aber meistens waren es ja doch überwiegend Frauen. Warum?
Die Frau ist ein mangelhaftes Wesen, ein misslungener Mann, geistig und körperlich minderwertig neigt das Weib zur Sünde. Diese Worte sagte der Kirchenlehrer Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Er wurde heilig gesprochen. Und es waren Männer wie er, die solch ein fürchterliches Frauenbild geprägt hatten. Thomas von Aquin berief sich zum Beispiel auch auf den griechischen Philosophen Aristoteles oder auf Augustinus von Hippo, auch ein heilig gesprochener Christ. Und in den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Männer, vor allem von der Kirche, die dieses krankhafte Frauenbild pflegten. Heinrich Kramer etwa. Er hat Ende des 15. Jahrhunderts den Hexenhammer geschrieben. Das angeblich unheilvollste Buch der Welt. Und bis zu Ende des 17. Jahrhunderts wurden etwa 30.000 Exemplare in 29 Auflagen verlegt. Für damalige Verhältnisse war das sehr viel. Aber auch Martin Luther, der ja die Reformation durchgeführt hat, den protestantischen Glauben etabliert hat, war in der Frau ein untergeordnetes Wesen, die anfällig für Hexerei war. Hexen sollten auch nach seiner Meinung verbrannt werden, damit sie kein Unheil anrichten. Es war also nicht nur ein katholischer Irrsinn.
Wie hoch war dann der Anteil an Frauen damals?
Das war sehr unterschiedlich, je nach Region oder Zeit. Die Quellen gehen von etwa 70-80% Frauenanteil aus.
Und ihr Anteil war so hoch, weil sie angeblich minderwertig waren. Kann man so zusammenfassen.
Ja, das war einer der Gründe. Sie waren sündiger, sie waren verführbarer, dem Teufel näher. Und die Bibel sagt das ja auch schon bei Adam und Eva. Es war Eva, die der Verlockung unterlag, der Sündenfall. Und zudem kam noch dazu, dass Frauen in der Regel sozial deutlich schwächer aufgestellt waren. Wer sich an ihnen vergriff, riskierte wenig. Frauen wurden als einfache, hilflose Opfer gesehen. Ihr Wort galt weniger. Sie waren ein ideales Opfer.
Okay, kommen wir mal auf die Hexen zu sprechen. Warum wurde dann der Mythos dieser Hexerei denn eigentlich so intensiv verfolgt und erfolgreich ja auch von der Kirche eingesetzt?
Ja, und auch da gibt es wieder mehrere Gründe. Der Bevölkerung ging es damals schlecht. und sie sucht nach Erklärungen. Es gab die kleine Eiszeit, das war eine Klimaabkühlung und die hatte zur Folge, dass es Hungerepidemien gab, Hungertote. Es kamen Seuchen wieder zu, wie die Pest, wie Typhus, Ruhr, die Pocken. Und dann kam dann ab 1618 noch der 30-jährige Krieg dazu. Und irgendwer musste ja schuld sein.
Und die Erklärung wurde dann von der Kanzel gegeben, die Hexen sind's.
Ganz genau. Das waren Erklärungen, die für damalige Verhältnisse logisch und nachvollziehbar waren. Denn die Existenz Gottes war eine unumstößliche Wahrheit, aber auch die Existenz des Teufels, der Dämonen und eben der Hexen war als gesichert gegeben. An den Teufel und an die Dämonen kam man nicht ran, aber die Hexen waren greifbar und so konzentrierten sich die Jagd auf das scheinbar Böse, auf die Hexen. Und die Kirche war die Retterin. Es war sowas wie ein geschickter Schachzug. Mit der Hexenbehauptung erzeugten sie neben einer aus heutiger Sicht krankhaften Erklärung ein Feindbild und damit Angst. Gleichzeitig bot die Kirche aber auch eine Lösung an. Die Verfolgung, Bekämpfung und Beseitigung der Hexen. Und es ist in dieser Hinsicht vergleichbar mit der Angst vor dem Teufel, der Hölle, dem Fegefeuer. Auch hierfür hatte die Antwort, die katholische Kirche eine Antwort. Das war der Ablasshandel. Und bei den Hexen war eben die Antwort die Verfolgung, die Beseitigung. Und übrigens ist diese Taktik der Angsterzeugung auch heute noch ein beliebtes Mittel, um eigene Interessen durchzusetzen. Du musst dir nur einige unserer Politiker genau anhören und kennst du sofort wieder dieses Muster. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, der immer stärker in den Vordergrund kam. Bei der Hexenverfolgung ging es auch um Gier. Ein Hexenprozess wurde zum einträglichen Geschäft. Richter, Schreiber, Folterknechte, der Wirt, sie alle verdienten daran. Und auch die Denunzianten bekamen ihren Judaslohn. Und so wurde ein System etabliert, das fast jeden tötete, der ins Fadenkreuz geriet. Und übrigens waren es weltliche Gerichte, die die Verhöre führten und die Urteile fällten. Die Kirche war sowas wie der geistige Motor dahinter. Ach ja, und es gibt noch einen weiteren Grund für diese exzessive Hexenjagd. Ganz Beweggründe wie Rache, Schadenfreude, Konkurrenz ausschalten, den Ehepartner loswerden. Es gibt Beispiele, bei denen aus einem... Ja, das ist wirklich verrückt. Es gibt Beispiele, bei denen aus einem Vergewaltigungsprozess ein Hexenprozess wurde, weil der angeklagte Vergewaltiger behauptete, Opfer verhext worden zu sein. Das gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie oft Frauen den Mut fanden, einen Vergewaltiger anzuklagen. Und in Bamberg gibt es über 800 Verhörprotokolle, die gesichert wurden, die heute vorliegen. Deswegen ist Bamberg eine hervorragende Quelle zu dem Thema. Und in der Stadt wurden knapp 1000 Menschen als Hexer hingerichtet, etwa ein Zehntel der Bevölkerung. Und während der Folter wurden Suggestivfragen gestellt und so erhielten die Peiniger jede gewünschte Antwort. Und wir wissen aus den Quellen, dass die Hexenjagd auch genutzt wurde, um politische und unliebsame Konkurrenz auszuschalten. Der damalige Fürstbischof Johann Georg II., Fuchs von Dornheim, war ein fanatischer Hexenjäger. Er ließ den unbequemen Kanzler Georg Hahn aus dem Weg räumen. Und
also auf den Scheiterhaufen verbrennen.
Genau, er wurde auf den Scheiterhaufen verbrannt. Doch vorher hat er unter Folter weitere Namen genannt, unter anderem dem Namen des ehemaligen Bürgermeisters und Ratsherrn von Bamberg, Johannes Junius. Seine Frau, also die Frau von Junius, wurde dann im Frühjahr 1623 als Hexe verbrannt. Und in der Folter gestand sie auch, dass ihr Mann auch Hexerei betrieb. Und so hatte natürlich das Gericht gleich mehrere Beweise, dass Junius ein Hexer war. Und so landete er schwer belastet von mehreren sogenannten glaubwürdigen Menschen im Kerker. Von dort hat er einen Brief an seine Tochter geschrieben und den Brief rausschmuggeln lassen. Den Brief gibt es heute, der liegt in Bamberg vor. Und darin beteuert eben Julius seine Unschuld und erzählt eben oder schreibt darin auf, wie er gepeinigt und gezwungen wurde, weitere Namen zu nennen. Und er hat auch weitere Namen genannt, es gab weitere Tote.
Wahnsinn. Von wie viel Opfern sprechen wir in etwa? Gibt es da auch Aufzeichnungen dazu? Und waren das lokal begrenzte Probleme oder Ereignisse oder gab es das überall?
Also, lokal sehr unterschiedlich. Wissenschaftler gehen von 30.000 bis 60.000 Opfern aus in Europa. Also es kursieren Zahlen von vielen Millionen, das ist alles falsch. Aber trotzdem war es für die damalige Zeit eine enorme Anzahl. Und interessanterweise fand die der Peak der Hexenjagd fand nicht im Mittelalter statt, wie geglaubt wird, sondern in der frühen Neuzeit, also in der Zeit von 1550 bis 1650 etwa. Und da brannten besonders häufig in Europa die Scheiterhaufen. Es gab Gebiete, in denen gar keine oder kaum Hexenverhöre gab und es gab Gebiete, die als Hochburgen galten. Entscheidend war also immer, wie der Landesfürst zu der Hexenjagd stand, ob er das förderte oder eben nicht.
Wie bei uns zum Beispiel in Bistümern Würzburg und Bamberg, da war es ja besonders schlimm.
Ja, leider, genau, weil die Fürstbischöfe, angefangen übrigens von Julius Echter, die Hexenjagd zur Chefsache machten. Und vor allem die Bischöfe, die nach ihm folgten, also Aschhausen, Philipp Adolf von Ehrenberg und in Bamberg dann eben der Fuchs von Dornheim, die wüteten besonders schlimm. Und in Zeil am Main und in Geroldshofen bei Schweinfurt gab es sogar Hexenöfen.
Das stimmt, das hast du sogar schon mal erwähnt. Das hat man gemacht, um schneller verbrennen zu können?
Ja, genau. Also Brennholz war damals knapp gewesen, denn Holz war so das wichtigste Material für den Bau von Häusern, für Gebäuden, für Werkzeuge, für Zäune, für Brennmaterial natürlich. Und es gibt vereinzelt Nachweise, dass die Bevölkerung aufgerufen wurde, bei einer Hexenverbrennung Brennholz mitzubringen. Also die Verbrennungen fanden öffentlich statt. Menschen kamen. Ob die das gefeiert haben. Es gibt Berichte, die sagen, die haben das gefeiert. Weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall ein Spektakel immer. Und wie gesagt, die haben dann Brennholz teilweise mitbringen müssen. Und um das Brennholzproblem aber in den Griff zu bekommen, wurden bei uns hier in der Gegend Hexenöfen eingesetzt. Und ja, die erzeugten natürlich wesentlich größere Hitze bei deutlich weniger Holzeinsatz. Und waren damit wesentlich effektiver. Diese Menschenöfen waren also keine Erfindung der Nazis.
Ja, krass. Ne? Ja, hat nur jemand wieder aus der Kiste der Vergangenheit hervorgeholt. Aber warum wurde denn eigentlich verbrannt? Wenn das ja eh jetzt knapp war, dann hatten die ja noch andere furchtbare Mittel auch zur Verfügung. Also es hätte ja auch die Guillotine sein können, es hätte ein Schwert sein können oder man hätte die Hexen oder die Hexer auch einfach aufhängen können.
Ja.
Warum?
Ja, leider hat man die schlimmste, die schmerzvollste Methode genommen. Das Feuer wurde als ein reinigendes Element angesehen. Der Teufel und die Dämonen sollten nicht die Möglichkeit haben, sich in der Leiche zu halten oder in die Leiche zurückzukehren. Und beim Verbrennen gab es dann eben keinen Körper mehr. Zudem konnte nach damaligem Verständnis bei einer vollständigen Verbrennung die Seele der Hexe auch gerettet werden. Also man hat dem Opfer so einen Gefallen getan. Hey, wir verbrennen dich, damit die Seele in den Himmel kommt. Und auch nicht zu vergessen, die öffentlichen Hinrichtungen, die ja in der Regel bis auf Ausnahmen öffentlich auf Scheiterhaufen stattfanden, die wirken natürlich auch schreckend.
Na klar. Aber gab es dann niemand, der diesen Wahnsinn eigentlich erkannt hat? Keinen, der sich da irgendwie dagegen gestellt hat, gesagt hat, hey, was ihr da treibt, das macht doch gar keinen Sinn?
Es gibt Fälle von Kritikern, es war aber lebensgefährlich. Denn zum Beispiel im Hexenhammer steht auch geschrieben, dass wer das Hexenhandwerk in Frage stellt, sich selbst zum Schuldigen macht. Wer das also kritisiert hat, dieses System, der landete oft selbst auf dem Scheiterhaufen als Ketzer. Und man weiß aber von einem bekannten Kritiker, das war der Friedrich von Spee, ein Jesuit, also ein Mann der Kirche. Und er hatte als Priester viele Hexen bei den Verhören, bei der Folter begleitet und auch auf ihrem letzten Gang zum Scheiterhaufen. Und er war Zeuge von diesen schrecklichen Dingen. Und er hat erkannt, dass die Opfer, hauptsächlich eben Frauen, aber auch Männer oder Kinder, dass die alle unschuldig waren und dass die ganzen Geständnisse alle erpresst waren. Und Friedrich von Spee hat anonym Schriften veröffentlicht, Flugschriften auch, um eben nicht selbst als Ketzer verbrannt zu werden. Und irgendwann später kam eine Zeit, wo er, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwann hat er sich dann auch zu erkennen gegeben, als es dann, als die Hexenverbrennungen so langsam zu einem, oder dass sie mehr kritisiert wurden. Und interessant finde ich auch, dass es in dieser Sache auch zu Hoppe Parallelen gibt. Wenn du dann, wir kennen ja diese Schlagzeilen, wenn jemand regierungskritisch ist, wird er schnell als rechtsextrem oder als staatsfeindlich, als Schwurbler oder sogar als terroristisch bezeichnet und verfolgt im Namen der Gesetze. Mhm. Es gibt ja einen Fall, da hat jemand unseren ehemaligen, was war er, Wirtschaftsminister, genau, leicht lächerlich. Ja, und schon ist die Polizei in großer Anzahl bei ihm aufgetaucht, hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Also wer in Social Media einen Politiker lächerlich machte, musste mit Anzeige rechnen und mit mehr. Und das ist wirklich eine traurige Tendenz, die mich sehr stark an diese Zeit vor 400 Jahren erinnert.
Ja klar, wenn du da steckst ja da viel mehr in dem Thema drin. Und ja, das stimmt. Haben wir auch so mitbekommen. Du hast jetzt wieder einen Text aus deinem Roman auch uns mitgebracht, passend zum Thema Hexen. Führ uns da doch mal ganz kurz ein.
Es geht um ein Gespräch zwischen Jakob und dem Pfarrer Allendorfer. Die lernen sich kennen in der Kirche und der Pfarrer fragt Jakob aus. Pfarrer wirkt erst ja freundlich, entgegenkommend, aber hintergründige Fragen. Und da steigen wir ein im Kapitel und da bitte ich dich jetzt, das einfach vorzulesen.
Sehr gerne. Jakob schüttelte den Kopf. Aber meine Mutter hat immer gesagt, dass es keine Hexen im Dorf gibt. Der Pfarrer schloss für einen Moment die Augen, dachte anscheinend nach. Gab es die Pestilenz bei euch? Ja, im Jahr des Herrn anno 1611. Viele sind gestorben, auch mein Ahn und zwei meiner Brüder. Jakob bekreuzigte sich. Kein Weib aus deiner Familie? Fragte der Pfarrer stirnrunzelnd. Jakob schüttelte den Kopf. Hattet ihr in den vergangenen Jahren oft schlechtes Wetter? So wie überall. Gab es Hunger im Dorf? Ja schon, wegen der schlechten Ernten. Sind Dorfbewohner verhungert? Ein Knecht und der Kesselflicker Guntrum Sebold. Aber die beiden waren schon alt und schwach. Gab es Viehsterben im Dorf? Jakob überlegte. Gelegentlich. Vor einigen Jahren sind bei Bauer Hildmann alle Schweine gestorben. Aber Vater hat gesagt, so etwas kann vorkommen. Die Pestilenz, die Toten aus deiner Familie, das schlimme Wetter, schlechte Ernten, Hunger, die toten Säue. Wer, wenn nicht die Hexen, soll dafür verantwortlich sein? Gott gegeben, sagt mein Ahne. Sie kannte die Zeichen der Natur und im Himmel konnte sie lesen und wusste oft im Voraus, wenn Schlimmes geschah. Ich hoffe auf ihre fröhliche Auferstehung. Deine Ahne? Fragte der Pfarrer stirnrunzelnd mit noch höherer Stimme. Wie interessant.
Ja. Vielen Dank, Markus.
Ja. Und ruckzuck.
Zum
Thema Suggestivfragen, ne?
Ja, genau. Also wie man hier sieht in diesem Text, habe ich die damals übliche Denkweise und die Argumentation aufgegriffen und in meine Geschichte eingebaut.
Es gibt sicherlich ja noch weitere Stellen in deinem Roman, wo es immer wieder um Hexen gibt. Die werden uns immer wieder begegnen, richtig?
Ja, genau. Und der Leser erlebt, wie aus einer allgemeinen Meinung überraschend schnell auch ein System der Massentötung werden kann. was wir ja auch vor 90 Jahren erlebt haben.
Mhm. Ja, interessante Einblicke wieder, auch vor allem jetzt zum Schluss nochmal in deinen Roman Tinte und Schwert. Du hast ja jetzt auch diese Woche das Coverbild schon nochmal gezeigt. Veröffentlicht hattest du es ja schon, aber tatsächlich geht's ja jetzt auch direkt in den Druck, hast du veröffentlicht. Also da große Vorfreude. Wir freuen uns alle drauf, wenn dann Anfang nächsten Jahres die Bücher dann auch tatsächlich erscheinen. Ja, damit kommen wir schon langsam zum Ende von dieser Episode. In der nächsten Folge wollen wir nochmal intensiver über die Figuren in Tinte und Schwert sprechen.
Ja, genau. Und da geht es eben um die Menschen hinter der Geschichte, um fiktive Personen wie Jakob, Anna und den Bösewicht Heinrich, aber auch um historische Personen von General Mansfeld bis hin zu den böhmischen Direktoren. Und da mische ich eben Fiktion und historische Realität zusammen. Und es wird sehr spannend.
Super. Dann freuen wir uns alle schon wieder drauf. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin beim Arbeiten auf Mallorca. Und ja, bin gespannt auf unsere nächste Folge. Vielen Dank dir.
Ja, und ich danke dir. Und liebe Zuhörer, denk daran, wer Angst schürt, der lenkt. Und wer lenkt, der beherrscht. Bis dahin, bleibt wachsam, bleibt kritisch und bleibt neugierig.